Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Ja, herzlich willkommen zur Plattform auf Radio Free FM. Ich begrüße heute im Studio Markus Piot Grimm von der psychosozialen Beratungs- und Behandlungsstelle für Suchtkranke bei der Caritas. Herzlich willkommen.
Ja, schön. Danke, dass ich hier sein kann. Ich freue mich, dass ich hier heute die Suchtberatungsstelle bei Radio Free FM vorstellen kann und bin schon sehr gespannt, genau, was wir die nächste Stunde miteinander sprechen werden.
Ja, für euch am Mikrofon ist heute Lea und wir werden uns jetzt erstmal unserem Gast zuwenden. Vielleicht können Sie kurz ein paar Worte sagen, was Sie bei der Beratungs- und Behandlungsstelle für Suchtkranke machen.
Genau, ich würde mal anfangen. Von meiner beruflichen Tätigkeit her bin ich Sozialpädagoge und Suchttherapeut und das Ganze schon seit 12 Jahren. Bei der Caritas Ulm-Alb-Donau bin ich seit Januar 2018 angestellt und leite die Suchtberatungsstelle. Meine Funktion als Leiter ist zu schauen, dass alles gut läuft bei der Suchtberatungsstelle und dass wir einfach Gegebenheiten haben und unsere Arbeit gut durchführen können. Weiterhin bin ich in der Klientenberatung tätig und in der Therapie bei uns.
Und zur Einrichtung können Sie da auch ein paar einführende Worte schon mal sagen, wo man die finden kann zum Beispiel und wer da alles arbeitet?
Klar, gerne. Also unser Standort ist in Ulm in der Wilhelmstraße 22, von der Fußgängerzone aus sehr gut erreichbar. Und weiterhin betreiben wir Außenstellen von der Suchtberatung in Ehingen, in Langenau und in Laichingen. Im Team sind wir 9 Personen und wir sind ein multiprofessionelles Team. Das heißt, nicht nur Sozialpädagogen sind bei uns angestellt. Wir haben 2 Psychologinnen beschäftigt. Wir haben einen Beratungsstellenarzt und eine Verwaltungsfachkraft, wo die Termine vereinbart werden. Genau, das ist die Ausrichtung von unserem Team. Einige Kollegen haben eine suchttherapeutische Zusatzausbildung und sind speziell qualifiziert für die Beratung und Therapie vor allem von suchtkranken Menschen. Genau, diese neuen Personen werden verteilt auf 5,25 Vollzeitstellen. Und eine dieser 5,25 Stellen wird von der Diakonie gestellt. Wir haben eine Kooperation mit der Diakonie Ulm-Alb-Donau, worüber ich auch sehr, sehr froh und dankbar bin.
Und wird das von der Stadt Ulm auch mitgetragen oder wie ist das da organisiert?
Genau, also die Suchtberatungsstelle der Caritas Ulm-Alb-Donau wird finanziert einmal vom Alb-Donau-Kreis, von der Stadt Ulm. Dann erwirtschaften wir selber Beiträge von den Kostenträgern, die unsere Therapien, die wir mit den Menschen machen, bezahlen. Genau, und die Caritas trägt einen Anteil an unserer Finanzierung.
Gibt es noch andere Stellen in Ulm, mit denen die Caritas da kooperiert oder in Austausch steht, jetzt abgesehen von der Diakonie zum Beispiel?
Ja, die Caritas selber in Ulm, die Caritas Ulm-Alb-Donau hat 6 Fachbereiche mit den verschiedensten Aufgaben. Da sind wir natürlich ständig in Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen. Da gibt es auch immer mal wieder Überschneidungspunkte, zum Beispiel mit unserer Wohnungslosenhilfe. Im Wohnungslosenbereich sind auch des Öfteren suchtkranke Menschen, wo wir eine Überschneidung haben, aber auch zu vielen anderen Institutionen in Ulm haben wir Kontakt, wie zur Jugendhilfe, zum Jugendamt, zu vielen Einrichtungen haben wir einfach Kontakt. Da werde ich nachher aber noch ein bisschen was beim Thema Vernetzung dazu sagen.
Okay. Und Ihre Einrichtung bietet vor allem Beratungen an und für Behandlungen werden die Menschen dann woanders hin verwiesen oder bieten Sie da auch teilweise Sachen selbst an in der Einrichtung?
Zum Teil. Also wir bieten natürlich Beratung an, das ist unser Kerngeschäft, aber wir haben auch die Möglichkeit, eine ambulante Therapie bei uns an der Beratungsstelle mit den Menschen durchzuführen. Und gleichzeitig haben wir auch die Möglichkeit, Menschen in Kliniken oder in Entwöhnungseinrichtungen zu vermitteln. Wir sind in Ulm ein Suchttherapiezentrum, das möchte ich gerne nur dazu sagen. Wir haben im vierten Stock vom ZFP Südwürttemberg die Tagesklinik im Haus, die Entgiftungen bei Menschen durchführen kann. Und im zweiten Stock ist die Tagesrehabilitation der Zieglerschen Anstalten, die die klassische Entwöhnungsbehandlung bei Alkohol und bei Cannabis durchführt.
Okay, und die Leute kommen dann nach der Behandlung auch nochmal zu Ihnen zurück?
Ja.
Übergeben Sie dann die Leute nach der Beratung?
Teils, teils. Also bei einer vollstationären Entwöhnungsbehandlung ist es so, dass die Menschen nach Beendigung der Therapie in der Regel wieder zu uns an die Beratungsstelle zurückkommen, um die Nachsorgebehandlung in Anspruch zu nehmen. Es findet in Nachsorge statt, weil in der stationären Einrichtung sind die Patienten wie in einer Käseglocke. Das heißt, sie sind vom Alkohol oder von illegalen Drogen total abgeschirmt, haben ihr strukturiertes Therapieprogramm, haben ihren vorgefertigten Tagesablauf, und wenn nach der Zeit circa 15 Wochen bei Alkohol dauert so eine stationäre Therapie, wenn nach dieser Zeit die Menschen wieder ins gewohnte Umfeld zurückkehren, ist natürlich eine Rückfälligkeit sehr, sehr wahrscheinlich, weil am Umfeld ändert sich ja nichts. Der Klient oder der Patient hat sich geändert in der Klinik, nur am Umfeld hat sich meistens wenig geändert, und wir bieten dann bei uns an der Beratungsstelle eine sogenannte Nachsorgebehandlung an, die bis zu einem Jahr gehen kann. Und nach dieser Nachsorgebehandlung empfehlen wir unseren Klienten, sich einer Selbsthilfegruppe, einer Sucht-Selbsthilfegruppe anzuschließen, um die Abstinenz einfach weiter aufrechtzuerhalten. Abhängigkeit ist eine Erkrankung, die, wenn einmal ausgebrochen oder einmal gegeben ist, die nicht mehr umkehrbar ist. Man kann die Erkrankung, ich sag mal so, zum Schlafen bringen. Aber man muss ständig an sich arbeiten und auf den Fokus nicht verlieren und in Anführungsstrichen nachlässig werden.
Sie haben ja jetzt von der Beratungsstelle in der Wilhelmstraße erzählt. Kommt es denn auch vor, dass Ihre Mitarbeiter irgendwie zu Leuten nach Hause gehen, oder gibt es Veranstaltungen außerhalb von der Beratungsstelle, oder ist es wirklich so, dass die Leute zu Ihnen kommen müssen?
Also wir haben eine Kommstruktur. Die Leute, die kommen, die müssen zu uns kommen, wenn sie eine Beratung wollen, eine Einzelberatung haben wollen, dann müssen sie zu uns kommen. Gleichwohl ist es so, dass wir natürlich auch in der Öffentlichkeit tätig sind. Wir führen Präventionsveranstaltungen an Schulen beispielsweise durch, in sozialen Einrichtungen zum Thema Sucht, weil Vernetzung in unserem Bereich sehr, sehr wichtig ist. Aber eine Einzelberatung, dass wir jemanden zu Hause aufsuchen oder mit jemandem zu Hause arbeiten, das können wir nicht leisten. Weil, wie schon gesagt, wir haben 5,25 Stellen, und die müssen für Alb-Donau-Kreis und für Stadtgebiet Ulm ausreichend sein. Und da haben wir leider nicht die Möglichkeit, nach außen zu gehen.
Okay. Wie die Arbeit dann im Genaueren aussieht in dieser Einrichtung in der Wilhelmstraße, das hören wir gleich nach einer kurzen musikalischen Pause. Willkommen zurück im Studio. Ihr hört die Plattform bei Radio Free FM. Zu Gast im Studio ist heute Markus Piot Grimm von der psychosozialen Beratungs- und Behandlungsstelle für Suchtkranke bei der Caritas in Ulm. Wir haben uns jetzt gerade schon ein bisschen über die Einrichtungen unterhalten. In Ulm gibt es eine Einrichtung in der Wilhelmstraße, wo Herr Piot Grimm auch arbeitet. Und jetzt wollen wir uns mal ein bisschen der Lage in Deutschland widmen, was Suchterkrankungen betrifft. Vielleicht können Sie was dazu sagen, welche Suchterkrankungen denn besonders häufig auftreten.
Ja, sehr gerne. Also in Deutschland ist nach wie vor, dass Deutschland ein Hochkonsumland von Alkohol ist, und da haben wir auch, wenn wir uns die Zahlen anschauen, eine sehr, sehr hohe Anzahl der Bevölkerung, die eine Abhängigkeit oder einen riskanten, missbräuchlichen Konsum von Alkohol aufweisen. Wir sprechen von Zahlen 1,7 Millionen abhängige Menschen in Deutschland und circa nochmal 1,6 Millionen Menschen, die den Alkohol stark missbräuchlich konsumieren. Also wo sich noch keine Abhängigkeit entwickelt hat, aber ein stark missbräuchlicher Konsum vorhanden ist. Das zum Thema Alkohol. Medikamente was wir an unserer Beratungsstelle auch beraten, also wir beraten auch medikamentenabhängige Menschen, gibt es in Deutschland circa 2 Millionen. Dazu muss man sagen, das sind Zahlen, wo die Menschen bereits eine Diagnose bekommen haben, die im Gesundheitssystem schon mal auffällig waren, die in einer Klinik schon mal eine Entgiftung durchgeführt haben oder eine Entwöhnungsbehandlung. Viele Menschen suchen die Suchtberatungsstelle ja von sich aus gar nicht auf und es gibt eine, wie ich finde, hohe Dunkelziffer. Das heißt, diese Zahlen, 1,7 Millionen Abhängige, 1,6 Millionen riskanter Konsum, die kann man meines Erachtens mit 3 multiplizieren und dann sind wir bei einer aussagekräftigen Zahl, wie viele abhängige Menschen wir in Deutschland haben, beziehungsweise wie viele Menschen Alkohol riskant hier in Deutschland bei uns konsumieren.
Ja, ich glaube, vielen Leuten kommt auch Alkohol als erstes in den Sinn, wenn es um Suchterkrankungen geht. Gibt es denn auch noch andere, vielleicht weniger häufige Suchterkrankungen oder welche, mit denen man vielleicht einfach nicht so oft konfrontiert ist, die jetzt vielleicht einem nicht auf den ersten Blick einfallen?
Ja, also wir bei der Beratungsstelle beraten bei Alkohol, Medikamente und pathologischem Glücksspiel. Pathologisches Glücksspiel nehmen wir immer mehr wahr, dass Leute Beratung suchen, dass Klienten zu uns kommen und die Medien- und Online-Abhängigkeit nimmt meines Erachtens zu. Andere Süchte, wo wir keine Beratung durchführen, was ab und zu mal bei uns an der Beratungsstelle aufschlägt oder telefonischen Termin vereinbaren möchte, wären so Verhaltenssüchte wie Sexsucht oder Kaufsucht, wo wir aber keine qualifizierte Beratung leisten können. Wir verweisen in dem Fall dann an die Psychiatrie.
Gibt es auch Suchterkrankungen, wo Sie einen Rückgang bemerkt haben in den letzten Jahren?
Das ist jetzt eine schwierige Frage. Das würde ich jetzt so nicht bestätigen können. Also Suchtmittelthematik, das ist nach wie vor eine Erkrankung, die in Deutschland sehr präsent ist, mit vielerlei Substanzen. Ich würde da nicht vom Rückgang sprechen.
Okay. Und gibt es so eine Tendenz, wer besonders von Suchterkrankungen betroffen sind oder mit was für Menschen arbeiten Sie da zusammen?
Also eine Tendenz, wer besonders von Suchterkrankungen betroffen ist, fällt mir schwer, da eine gute Antwort zu geben, weil ich gehe jetzt gerade gedanklich unser Klientel durch und schaue mal, welche Leute alles zu uns kommen und da sprechen wir von arbeitslosen Menschen bis hin zu Akademikern, weil jeder gefährdet ist, suchtkrank zu werden.
Das heißt, im Prinzip kann es jeden treffen.
Genau, also wenn bestimmte Faktoren zueinander spielen, da können wir nachher gerne nochmal einen Blick hinwerfen, dann kann jeder von einer Suchterkrankung betroffen werden.
Ja, dann können wir gerne gleich über die Faktoren sprechen, die dazu beitragen, dass eine Abhängigkeit entsteht.
Genau, sehr gerne. Also es ist ja nicht so, dass sich eine Abhängigkeit nur aus einem schlimmen oder traumatischen Erlebnis ergeben kann, sondern es spielen viele Faktoren eine Rolle, wie eine Abhängigkeit entstehen kann. Wir haben da immer die Person im Blick, das Suchtmittel selber und das soziale Umfeld. Mal angefangen beim sozialen Umfeld. Wie gingen meine Eltern früher mit Suchtmittel um? Wie wird das Suchtmittelkonsum bewertet? Bei uns in der Familie war das was ganz Normales, wenn der Vater nach Hause kam, dass er erstmal ein Bier geöffnet hat. Also das soziale Umfeld und spielt eine große Rolle. Und wie ist es dann weiter in der Peer Group? Ja, was ist in der Peer Group angesehen? Ist es en vogue zu kiffen oder Alkohol zu trinken? Und das ist so das soziale Umfeld, was wir dann immer beleuchten in der Beratung. Dann natürlich die Person auch. Ist es eine Person, die ein starkes Selbstwertgefühl hat, ein gutes Selbstbewusstsein? Welche Erfahrungen hat die Person in ihrem Leben bereits gemacht? Gibt es da traumatische Erlebnisse? Und dann natürlich die Droge an sich, das Suchtmittel. Da spielt die Dosis oder die Dauer der Einnahme und die Verfügbarkeit eine Rolle. Alkohol ist bei uns in Deutschland nahezu überall verfügbar. In jedem Supermarkt, wenn ich zum Einkaufen gehe, kommen meterweise Regale, wo Alkohol angeboten wird. Das heißt, die Verfügbarkeit von Alkohol ist sehr, sehr hoch. Wenn wir jetzt die 3 Faktoren Person, Suchtmittel und soziales Umfeld uns genauer betrachten und in vielen Punkten einfach Defizite auftauchen, dann kann das eine Suchtmittelabhängigkeit begünstigen. Also es sind immer mehrere Punkte, die eine Suchtmittelabhängigkeit begünstigen.
Und Defizite heißt jetzt zum Beispiel, wenn jemand nicht so ein hohes Selbstbewusstsein hat, dann ist er eher gefährdet, eine Suchterkrankung zu entwickeln oder... Wie kann man diese Defizite definieren?
Ja, es soll nicht wertend klingen, um Gottes Willen. Aber es ist tatsächlich so, wenn jemand ein weniger gut ausgeprägtes Selbstwertgefühl hat, in einer Peer Group dann landet in der Pubertät, wo Kiffen oder Trinken einfach dazugehört und wo derjenige sich ausgeschlossen fühlen würde, wenn er Nein sagt, wenn er sich nicht gut abgrenzen kann. Wenn zudem im sozialen Umfeld, also wenn er von Kindesbeinen an gelernt hat, Alkohol trinken, ist normal, das gehört dazu, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sich eine Suchtmittelabhängigkeit entwickeln kann, als wie wenn jemand total selbstbewusst wäre und im Leben stehen wird, sich gut abgrenzen kann und wo zu Hause beispielsweise das Suchtmittel gar keine Rolle spielt.
Okay, und können Sie so ein bisschen einschätzen, wie lange dieser Vorgang so geht, bis man dann wirklich in der Abhängigkeit drin ist von den Geschichten, die Ihre Klienten so erzählen?
Ja, also wenn ich unser Klientel betrachte, dann sind es meistens Menschen, die Ende 30, Anfang 40 bis hin zu 50, 60, 70 gehen. Und bei Alkohol dauert es lang, weil Alkohol ist gesellschaftlich akzeptierte Droge bei uns in Deutschland, wo lang unbemerkt bleibt, dass eigentlich ein Problem da ist. Und deshalb dauert es bei Alkohol, man kann es auch nicht pauschal sagen, aber in der Regel dauert es länger, dass sich eine Abhängigkeit entwickelt, kann gut und gerne Jahre dauern, bis sich eine Abhängigkeit entwickelt. Bei illegalen Drogen ist es anders, da ist die Abhängigkeit viel schneller ersichtlich, weil es sind einfach illegale Drogen, die auffallen, die gesetzlich verfolgt werden und da wird sowas, so ein Missbrauch von illegalen Drogen viel, viel schneller ersichtlich. Deshalb ist im illegalen Bereich bei den Kollegen bei der Drogenhilfe ist zum Teil jüngeres Klientel. Und bei uns, was den Alkohol anbelangt, wir haben eher die 40, 50, 60-Jährigen in Beratung.
Wenn das so lange dauert, bis sich die Abhängigkeit entwickelt hat, woran merkt man denn dann, dass man eine Suchtberatung braucht?
Also die Betroffenen, die merken es meistens selten, weil die verleugnen ihren Suchtmittelkonsum. Die wollen nicht, dass es ans Tageslicht kommt und deshalb kommt meistens Druck von außen. Aber wie merkt man es? Es wird häufig dann ersichtlich, wenn zum Beispiel der Führerschein verloren wird wegen Alkohol. Wenn am Arbeitsplatz zum Beispiel konsumiert wird in der Mittagspause oder wenn Angehörige denjenigen direkt darauf ansprechen und sagen, wir haben das Gefühl, du trinkst zu viel Alkohol.
Und wie man solchen Menschen dann weiterhelfen kann oder wie ihnen an der Suchtberatungsstelle weitergeholfen wird, das hören wir gleich nach einer musikalischen Pause. Hier sind wir wieder aus dem Studio bei Radio Free FM in der Plattform. Zu Gast ist heute Markus Piot-Grimm von der Beratungs- und Behandlungsstelle für Suchtkranke bei der Caritas. Bisher haben wir so ein bisschen über die allgemeinen Tendenzen und Suchterkrankungen in Deutschland gesprochen und wie man eigentlich bemerkt, dass man eine Beratung braucht. Und jetzt möchten wir ein bisschen über die konkrete Arbeit der Suchtberatungsstelle sprechen. Da wäre meine erste Frage, wenn die Leute zum ersten Mal kommen, wie kommt es überhaupt dazu und was macht man dann in so einem ersten Gespräch?
Okay, also so ein Erstgespräch wird telefonisch meistens vereinbart oder die Leute, die kommen vorbei und wollen einen Termin bei uns vereinbaren, der dann auch in der Regel nicht gleich erfolgt, sondern mit einer Wartezeit, weil wir großen Andrang haben. Und beim Erstgespräch sage ich immer, ist das Wichtigste für mich, dass ich eine Beziehung herstellen kann zu dem Klienten, der da vor mir sitzt. Ich ihn so akzeptiere und annehme, wie er einfach zu mir kommt. Die Leute, die eine Abhängigkeit entwickeln, leiden unter großer Schuld- und Schamthematik und wollen das ja so lange verheimlichen wie nur möglich oder auch zum Teil nicht wahrhaben. Und im Erstgespräch ist mir daher immer sehr, sehr wichtig, dass ich nicht gleich sofort auf die Suchtmittelthematik zu sprechen komme, sondern dass ich ja eine Beziehung versuche aufzubauen zu dem Menschen, weil das ist das Wichtigste. Also Beziehung, wenn die nicht passt, dann können sie 100 Beratungsgespräche durchführen und haben keinen sichtbaren Erfolg. Und im Erstgespräch ist deshalb auf Ihre Frage zu antworten, die Beziehungsarbeit für mich am allerwichtigsten. Durchgängig durch den ganzen Beratungsprozess ist es wichtig, eine gute Beziehung zum Klienten zu haben, aber im Erstgespräch tatsächlich der Aufbau einer Beziehung und so mal das lockere Alltagsgespräch, genau, warum sind Sie denn bei uns aufgeschlagen und wie kam es denn dazu?
Führen Sie dieses Gespräch dann nur mit der betroffenen Person oder können da auch noch andere Menschen mit ins Boot geholt werden? Oder dürfen andere Menschen mit ins Boot geholt werden?
Selbstverständlich. Also wir beraten ja nicht nur betroffene Menschen, sondern wir beraten auch deren Angehörige. Und wir haben öfters Gespräche, wo die Partnerin, der Partner oder Kinder mit im Erstgespräch sind. Das nimmt auch so ein bisschen die Aufregung für unsere Klienten, wenn jemand dabei ist aus der Familie, den sie kennen. Zudem haben wir auch Arbeitgeber, die ihre Mitarbeiter sehr fürsorglich behandeln und einen Termin bei uns an der Suchtberatungsstelle vereinbaren, wenn sie merken, da verrutscht irgendwas mit dem Alkohol oder da wird häufig konsumiert. Und da lege ich immer Wert drauf, dass ich sage, wenn es die Möglichkeit besteht, dass jemand vom Personalwesen oder wie auch immer Vorgesetzter mitkommen kann, dass wir eine Transparenz haben und dass der Mitarbeiter begleitet wird, kommen Arbeitgeber auch mit zum Teil ins Gespräch.
Gibt es auch Angebote, wo sozusagen nur die Angehörigen zum Beispiel oder indirekt Betroffene beraten werden?
Ja, also wir beraten viel, zum Teil nur Angehörige, wo der andere Teil sich nicht für eine Suchtberatung entscheiden kann, entscheiden möchte, die Angehörigen aber soweit schon beeinträchtigt sind von der Suchtmittelabhängigkeit des Angehörigen, dass es selber Depressionen oder andere psychische Erkrankungen entwickeln. Und da beraten wir dann auch nur Angehörige und schauen, was diejenigen für sich tun können, um aus dieser, man sagt, Co-Abhängigkeit rauskommen zu können.
Wie ist das denn zum Beispiel mit Kindern von betroffenen Personen? Können Sie da auch die sozusagen ein bisschen mit ins Boot holen oder verweisen Sie die dann an andere Stellen weiter?
Das ist schön, dass Sie das fragen, weil seit November letzten Jahres, seit November 2019, haben wir ein Kindergruppenangebot bei uns an der Beratungsstelle für Kinder aus suchtbelasteten Familien, die meistens hinten runterfallen, weil das ist ein Familiengeheimnis. Die Kinder haben keine Stimme, die haben kaum Möglichkeiten, irgendwie in Erscheinung zu treten, leiden aber sehr, sehr mit unter der Suchterkrankung des Elternteils. Und da ist es uns gelungen, seit November 2019 ein Gruppenangebot zu installieren bei uns an der Beratungsstelle. Und wir haben jetzt einen Gruppendurchlauf gestartet mit 5 Kindern in 10 Gruppensitzungen. Und es war eine sehr, sehr schöne Arbeit, wie die Kolleginnen berichtet haben, und auch eine sehr ergreifende Arbeit, weil die Kinder das erste Mal so das Gefühl hatten, ich werde gehört und ich darf über die Erkrankung meiner Eltern sprechen, was sonst ein Tabuthema war. Und da war auch ersichtlich, welche Rollen die Kinder innerhalb der Familie einnehmen, um die Suchterkrankung zu decken oder so lang wie möglich das Familiensystem aufrechtzuerhalten.
Okay, wo Sie gerade von diesem neuen Beratungsangebot sprechen, gibt es denn noch andere Beratungsangebote, die sich so über die Zeit hinweg entwickelt haben an dieser Beratungsstelle, wo man vielleicht gemerkt hat, da ist noch ein Bedarf da, den müssen wir decken? Seit Sie dort arbeiten, haben Sie da Entwicklungen beobachtet?
Ja, also aktuell sind wir dabei, das Thema Sucht im Alter in den Fokus zu nehmen. Die Menschen in unserer Gesellschaft werden immer älter und auch Suchtkranke werden immer älter. Wir haben ein sehr gutes Gesundheitswesen, Gesundheitssystem, wo viele Erkrankungen gut behandelt werden können, zum Glück. Aber dadurch können suchtkranke Menschen einfach auch viel, viel älter werden. Oder manche vereinsamen im Alter und greifen dann zu Suchtmitteln. Und das ist ein Klientel, sage ich mal, was wir im Blick haben, wo wir uns als Suchtberatungsstelle einfach auch weiterentwickeln wollen, um diesen Menschen ein adäquates Angebot bieten zu können. Im Jahr 2016 hat ein Kollege von uns an der Beratungsstelle eine Gruppe für pathologisches Glücksspiel eröffnet, die seither sehr, sehr gut läuft und mit circa 12 Teilnehmern gut gefüllt ist. Seit letztem Jahr sind es 12 Teilnehmer, gut gefüllt ist. Genau.
Und insgesamt, wie lange machen Sie diese Beratung in Ulm schon?
Also in Ulm bin ich seit 2018, aber Suchtberatung mache ich seit dem Jahr 2008. Ich war angefangen mit der Alkoholberatung von 2008 bis 2016, war dann 2016 bis 2018 in der Drogenhilfe in Ulm beschäftigt, die sich um illegale Drogen und Medien- und Online-Abhängigkeit kümmert, und seit 2018 bin ich wieder bei der Caritas in Ulm beschäftigt.
Und die Beratungsstelle, wie lange gibt es die schon?
Also unsere Beratungsstelle, ich musste gerade nachdenken, gibt es seit 1963 und die hieß damals Suchthilfe Fürsorge.
Okay. Und wenn Sie so ein bisschen über die letzten Jahre hinweg zurückblicken, Sie haben ja vorher gesagt, dass ziemlich viele Leute bei Ihnen in die Beratung kommen. Wird es eher mehr oder weniger oder bleibt es stetig?
Wir haben eigentlich eine konstante Anzahl von Suchtmittelabhängigen, die bei uns an der Beratungsstelle auftauchen. Wir haben im Jahr circa 710 Aufnahmen an der Beratungsstelle. Ich denke, es könnte mehr sein. Ich denke, es könnte mehr werden. Ich denke da an die Migranten oder an Flüchtlinge, wo das Thema Suchtmittel aber Abhängigkeit oder Suchtmittelmissbrauch mit Sicherheit eine große Rolle spielt, wo wir als Caritas oder als Stelle momentan leider keinen Zugriff haben. Und ich denke, da kann die Zahl der Klienten, die zu uns kommen, sich weitaus erhöhen.
Okay, jetzt nochmal ein bisschen auf die Klienten selbst einzugehen, die Betroffenen. Jetzt haben wir ja viel über das Umfeld geredet. Mit was für Wünschen oder Ängsten kommen die dann zu Ihnen?
Ja, viele Klienten, die kommen mit der Angst zu uns, dass sie nach dem ersten Termin irgendwie gleich sofort einkategorisiert werden und dann schnell verarztet werden, in eine Entwöhnung geschickt werden oder in eine mehrwöchige Therapieeinrichtung. Und das sind große Ängste, dass wir ihnen quasi das Suchtmittel wegnehmen wollen. Und das Suchtmittel hat in deren Leben ja eine große Funktion übernommen. Das hat ja eine Hilfsfunktion übernommen. Und das sind solche Ängste, mit denen die Klienten zu uns kommen.
Gut, dann schauen wir uns gleich nach ein bisschen Musik noch an, wie es dann nach dem Erstgespräch für die Klienten weitergeht. Bis gleich. Da sind wir wieder. Im Studio bei Radio Free FM gerade Markus Piotr Grimm von der Suchtberatungsstelle der Caritas in Ulm. Wir haben jetzt auch schon ein bisschen über die Aufgaben der Suchtberatungsstelle gesprochen und die gibt es ja jetzt auch schon seit einigen Jahren, diese Beratungsstelle. Wie hat sich denn das Klientel so über die letzten Jahre entwickelt?
Ja, also wenn ich an die Anfänge von meiner Beratungstätigkeit in der Suchtmittelabhängigkeit so zurückdenke, 2008, dann kamen zu uns meistens Menschen, die tatsächlich nur Alkohol konsumiert haben und wo Alkohol die Hauptdroge auch oder das Hauptsuchtmittel war. Im Laufe der Jahre hat sich das, wie ich finde, verändert. Wir nehmen Klienten auf, die Alkohol haben. Im Zweitgespräch, wenn wir dann so ein bisschen die Suchtmittelanamnese anschauen, dann kommt meistens zutage, dass sie nicht nur Alkohol konsumieren, sondern dass sie auch Medikamente konsumieren oder auch schon illegale Drogen zumindest mal probiert haben und missbräuchlich konsumieren wie Cannabis. Das hat wohl auch damit zu tun, ich habe vorher das Suchtmitteldreieck angesprochen, das Suchtmittel, da ging es um die Verfügbarkeit und Cannabis ist bei uns in der Gesellschaft, man kriegt es ja immer mit in den Medien, es wird über die Legalisierung von Cannabis diskutiert und die Verfügbarkeit und die gesellschaftliche Bewertung von Cannabis ist eine andere als noch vor 12 Jahren, wie ich finde. Und das nehmen wir an unserem Klientel wahr. Da ist es nicht mehr schlimm, wenn Leute zusätzlich zum Alkoholkonsum auch hin und wieder mal kiffen oder, nicht schlimm ist die falsche Bezeichnung, es ist nicht außergewöhnlich, so muss ich sagen.
Okay, und in so einem Zweit- und Drittgespräch, da versuchen Sie dann einfach zu identifizieren, mit was für Suchtmitteln eine Person Probleme hat und dann machen Sie einen Plan, wie es weitergeht oder wie läuft es dann weiter ab?
So ähnlich, ja. Also im Zweit- und Drittgespräch, wenn die Beziehung einigermaßen gut ist, dann schauen wir mal, wo die Problemlagen sich denn befinden. Das heißt, ich spreche den Klienten schon darauf an, wie er denn die Suchtmittelthematik bei sich sieht, weil viele Klienten haben eine andere Sichtweise, als dass ich es als Berater habe. Viele denken, 3 Bier am Abend sind normal und das ist noch ein Genuss. Und da sind wir dann dabei zu gucken, ja, wo haben sich denn schon mal Probleme ergeben? Gab es denn beispielsweise schon mal einen Führerscheinentzug oder hat die Partnerin, der Partner denjenigen schon mal darauf aufmerksam gemacht, ob er vielleicht weniger trinken könnte. Und da versuche ich so ein Bewusstsein zu schaffen zum Thema, was ist eigentlich Genuss und bin ich noch im Genuss oder konsumiere ich schon missbräuchlich psychotrope Substanzen. Und da versuche ich sehr liebevoll und empathisch die Menschen da auf einen anderen Trichter zu bringen.
Und am Ende muss man ja dann irgendwie eine Lösung finden, wie man aus dieser Sucht wieder rauskommt. Kann man sich das dann so vorstellen, wie man geht zum Arzt und der verschreibt einem dann irgendwas? Oder sind Sie da im Gespräch und versuchen eine Lösung mit dem Betroffenen zu finden? Oder wie gehen Sie da vor?
Genau, also in der Regel sind wir im Gespräch mit dem Betroffenen und versuchen eine gute Lösung zu finden. Weil die Beratung, die Suchtberatung ist ja nichts Verpflichtendes. Jeder kann die Suchtberatung abbrechen, wenn er das möchte oder wenn er merkt, das ist nicht das richtige Angebot für ihn. Aber wir sind schon bestrebt dazu, zu schauen, was kann eine gute Lösung sein. Und da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Bei einem, der nur missbräuchlich, oder was heißt nur, bei jemand, der missbräuchlich konsumiert, könnte beispielsweise eine Entgiftung schon ausreichend sein. Manche schaffen es auch selber, im Laufe der Gespräche ihre Verhaltensmuster zu erkennen und von selber auf Alkohol zu verzichten. Und bei anderen, wo Alkohol einfach schon eine chronische Erkrankung darstellt, versuchen wir natürlich auf eine Entwöhnungsbehandlung hinzuwirken. Also auf eine stationäre Therapie, auf eine ambulante Therapie, je nachdem, wofür der Klient geeignet ist.
Ich habe mich jetzt gerade gefragt, wie zum Beispiel bei einer Glücksspielsucht das dann ist, da kann man dann auch eine Entzugstherapie machen oder eine Art Entwöhnung oder wie geht man da zum Beispiel vor?
Eigentlich 1:1 wie beim Thema Alkohol. Die Symptome einer Glücksspielsucht, die zeigen sich in ähnlicher Art und Weise wie bei Alkohol. Bei Alkohol haben sie körperliche Entzugserscheinungen, was bei pathologischem Glücksspielen zum Teil auch schon vorkommt. Also wenn die Leute nicht sofort spielen können, dann fangen sie auch an zu schwitzen beispielsweise oder zu zittern. Und es gibt gute Kliniken, die wir immer empfehlen, wo wir auch eine Vermittlung dann anstreben, wo pathologisches Glücksspielen dann auch als Therapieform behandelt wird.
Wie lange dauert es denn dann so ungefähr, bis so eine Behandlung abgeschlossen ist?
Also im stationären Bereich war es vor, sage ich mal, 20 Jahren noch knapp ein halbes Jahr, dass den Menschen bewilligt wurde. Und heutzutage ist es so, dass Therapien in der Regel 15 Wochen gehen. Also da sieht man schon, da hat sich im Laufe der Zeit auch etwas in unserer Arbeit verändert. Die Kostenträger sind immer weniger bereit, lange Therapien zu bezahlen, eher kurze Therapien. Und das finde ich, ist schon ein Stück weit ein Problem. Vorher in der Sendung sagte ich ja, dass eine Abhängigkeit sich über Jahre entwickelt. Und wenn wir dann sehen, dass die Therapiezeit nur 15 Wochen beträgt für eine Erkrankung, die sich über Jahre hin entwickelt hat, da stelle ich mir die Frage, sind solche in Anführungsstrichen kurzen Therapiezeiten immer sinnvoll? Oder wie kann man weiter gut behandeln in der Nachsorge, dass dann trotz der kurzen Therapiezeit eine Abstinenz gehalten werden kann?
Und nach dieser Therapiezeit können die Leute dann auch wieder zu Ihnen in die Beratung zurückkommen oder ist es sogar vorgesehen, dass sie dann noch weiter zu Ihnen kommen?
Unbedingt. Also nach einer stationären Therapie ist es sehr, sehr wichtig, dass die Leute zu uns in die Nachsorge kommen. Die Nachsorge ist ein Gruppenangebot, das einmal in der Woche stattfindet. Parallel dazu können Einzelgespräche stattfinden und das erachten wir als sehr, sehr wichtig, damit, wie schon gesagt, aus der Käseglocke heraus im sozialen Umfeld hier in Ulm dann oder im Alt-Donau-Kreis die Menschen wieder gut Fuß fassen können und nicht rückfällig werden. Also eine gute Nachsorge ist uns sehr, sehr wichtig und diese Nachsorgebehandlung, die kann tatsächlich ein Jahr lang andauern.
Haben Sie so einen insgesamten Durchschnittswert vom Erstgespräch bis zum letzten Kontakt mit einer Person, wie lange die Leute zu Ihnen kommen?
Ja, kann ich sagen. Also wenn ich denke, vom Erstgespräch bis, gehen wir mal von einer Therapievermittlung aus, bis zur Therapievermittlung gehen circa 3 Monate ins Land. Mhm. Bis eine Aufnahme, bis ein freier Platz in der Klinik gegeben ist und eine Aufnahme erfolgt in der Klinik, sind wir bei nochmal 2 Wochen. Dann dauert die Therapie 15 Wochen. Und nach dieser Therapie, die Nachsorge 1 Jahr, dann sind wir bei circa 1,5 Jahre. manche Klienten uns besuchen in der Suchtberatungsstelle, sage ich mal. Und manche kommen auch nach 2, 3, 4 Jahren wieder, weil es doch irgendwas verrutscht ist und es hat einen Rückfall gegeben. Und die kennen uns dann schon und das ist dann ja eine gute Sache, dass wir sie wieder schnell auffangen können und stabilisieren können.
Und wie schaffen Sie das, dass die Leute immer und immer wieder kommen? Weil ich kann mir vorstellen, dass es manchmal ganz schön Überwindung kostet, gerade nach dem ersten Gespräch vielleicht sich einzugestehen, dass man ein Problem hat und dass man dann auch wirklich wiederkommt.
Ja, die Motivationsarbeit, das ist einfach eine sehr, sehr wichtige Arbeit, die wir leisten müssen. Und wir schaffen es doch recht gut, zu unseren Klienten eine gute Beziehung herzustellen. Und wir sagen auch in den Gesprächen immer wieder, wenn sie rückfällig werden, dann ist es kein Grund, sich zu schämen oder Angst zu haben, wieder zu uns zu kommen. Wir sind offen jederzeit für unsere Klienten und sie können immer wieder zu uns kommen. Und wenn man das mit einer Authentizität quasi den Klienten rüberbringt, dann kommen die auch wieder und die spüren, dass wir ihnen helfen wollen, die spüren, dass wir für sie da sind und ich glaube, das trägt ganz viel die Beziehung. Und dadurch kommen die Klienten dann immer wieder zu uns an die Suchtberatungsstelle, wenn irgendwas verrutscht. Oder manche haben es auch schon geschafft, kurz vor dem Rückfall zu uns zu kommen. Und die konnten dann stabilisiert werden, sogar so, dass es gar nicht erst zum Rückfall kam.
Okay, dann hören wir jetzt nochmal kurz Musik und unterhalten uns danach noch ein bisschen darüber, wer dafür eigentlich für die Kosten aufkommt von Suchtberatung und Behandlung. Bis gleich. Ihr hört immer noch die Plattform bei Radio Free FM mit Markus Piotr Grimm von der Suchtberatungsstelle der Caritas in Ulm. Wir haben uns jetzt schon viel über verschiedene Suchtmittel, über die Betroffenen, über die indirekt Betroffenen und über das genaue Vorgehen bei einer Beratung unterhalten. Und wir haben auch gehört, dass von der Erstberatung bis zum letzten Gespräch mitunter viele Monate bis Jahre ins Feld gehen können. Da fragt man sich natürlich, wer kommt eigentlich finanziell für diesen ganzen Aufwand auf? Und wie ist das erstmal mit dem Beratungsangebot? Muss da die betroffene Person dafür aufkommen oder ist es schon die Krankenkasse oder gibt es da öffentliche Fördergelder? Wie sieht's da aus?
Also die Beratungssituation ist so, dass die Beratungsgespräche für unsere Klienten glücklicherweise umsonst sind. Also die sind kostenlos. Wie ich vorher zur Finanzierung schon gesagt habe, wir werden von öffentlicher Hand getragen. Die Caritas unterstützt uns und wir können anhand der Kostenträger durch Therapien auch Gelder erwirtschaften, sodass Großteil unseres Angebots für unsere Klienten kostenfrei ist. Wir bieten natürlich auch kostenpflichtige Angebote an. Zum Beispiel sollte jemand den Führerschein unter Alkoholeinfluss verlieren, dann bieten wir eine Vorbereitungsgruppe an für die MPU, die dann möglicherweise daraus folgen kann. Und dieses Angebot muss der Klient selber bezahlen. Aber sonst sind eigentlich alle Angebote, die wir bieten, kostenfrei.
Und wie sieht es dann aus, wenn Sie die Patienten weiter verweisen an eine Klinik zum Beispiel? Wird es dann ein Fall für die Krankenkasse oder ist das auch unterschiedlich?
Das ist unterschiedlich. Also aber in aller Regel ist Kostenträger der Maßnahme die Deutsche Rentenversicherung. Die Deutsche Rentenversicherung ist für die medizinische Behandlung und Entwöhnung zuständig. Die Deutsche Rentenversicherung möchte, dass sehr gesunde Beitragszahler hat und in aller Regel übernimmt die Rentenversicherung die Kosten für die anfallende Therapie. Bei jemand, der lange Zeit nicht in die Rentenkasse einbezahlt hat, der Anwartschaftszeiten nicht erfüllt hat, wo ich jetzt nicht näher drauf eingehen werde, aber das gibt's auch, da springt dann die Krankenkasse ein, weil es soll niemand unversorgt bleiben. Das heißt, der Antrag wird dann direkt von der Rentenkasse an die Krankenkasse weitergeleitet und die bewilligt dann die entsprechende Therapieform, die wir dann beantragen zusammen mit dem Klienten.
Gibt es auch irgendwelche Umstände, unter denen es passieren kann, dass ein Klient für seine Behandlung selbst aufkommen muss?
Ja, wir haben natürlich auch Privatzahler oder Selbstständige, zum Teil auch privatversicherte Klienten, Patienten, die für diese Behandlung zum Teil selber aufkommen müssen, weil die private Krankenversicherung beispielsweise nicht alles zahlt, wenn die Krankenversicherung zuständig ist als Kostenträger.
Und gibt es da von Seiten Ihrer Einrichtung eine Möglichkeit, Leute finanziell zu unterstützen oder muss man sich da einfach selber drum kümmern?
Also selber drum kümmern ist eine gute Wahl, aber wir versuchen natürlich irgendwo dann natürlich Hilfestellung zu leisten und Fördertöpfe anzugreifen, wo man dann so eine Therapie dann mit bezahlen kann.
Das heißt, wird niemand einfach sitzen gelassen. Sie haben ja jetzt die vergangene Stunde sehr viel über verschiedene Angebote der Suchtberatung gesprochen. Vielleicht können wir jetzt zum Abschluss nochmal einen Rundumblick machen, was an Ihrer Beratungsstelle alles angeboten wird und wer dorthin kommen kann, um sich beraten zu lassen.
Ja, sehr gerne. Also wir sind zuständig für die Beratung von Alkohol, von Medikamenten und von pathologischem Glücksspiel für Angehörige und auch für natürlich Betroffene, ganz klar. Wir haben verschiedene Gruppenangebote. Parallel zu den Einzelgesprächen finden in der Regel zu Beginn Informations- und Motivationsgruppen statt, sodass wir die Menschen, die zu uns kommen, gut informieren können über das Thema Alkohol, motivieren, sich an ihrem Verhalten, was zu ändern, und auch aufklären, was in der Therapie passiert, weil viele wissen gar nicht, was Therapie bedeutet. Und da gibt es dann diese Informations- und Motivationsgruppe, die bei uns parallel zu den Einzelgesprächen läuft. Zudem haben wir eine Gruppe für pathologische Glücksspieler, wie ich vorher schon berichtet habe. Wir haben eine ambulante Therapiegruppe. Das bedeutet, dass die Menschen, die mit der Beratungssituation oder in der Beratung sich entschieden haben für eine ambulante Therapieform, wir das beim Kostenträger beantragen und Kollegen mit speziellen Weiterbildungen dann diese Therapiegruppe durchführen bei uns. Diese Therapieform dauert ein Jahr in der Regel und umfasst ca. 80 Gruppensitzungen und flankieren dazu Einzelgespräche. Zudem haben wir die Nachsorgegruppe bei uns an der Beratungsstelle. Das ist für Klienten, die aus der stationären Therapie kommen. Die fangen wir dann mit der Nachsorgegruppe auf. Das ist so unser klassisches Beratungsangebot, das wir durchführen. Zudem führen wir auch Prävention durch an Schulen, sozialen Einrichtungen, wie bereits erwähnt, und halten betriebliche Suchtprävention. In den Betrieben wird es immer deutlicher, dass viele Menschen einfach Suchtmittelthematik haben. Die Betriebe schauen hin, das ist gut so, wie ich finde, und legen Wert darauf, dass einfach der Betrieb suchtmittelfrei ist. Und wir gehen in die Betriebe und führen vor Ort Schulungen durch für Vorgesetzte, für Meister, für Vorarbeiter, wie sie Suchtmittelabhängigkeit erkennen können. Genau, und Projektarbeit.
Okay, dann Dankeschön für diesen sehr umfassenden Einblick in die Arbeit der Suchtberatungsstelle. Falls jemand in dieser Hinsicht eine Anlaufstelle braucht, dann wissen die Hörer jetzt hoffentlich, an wen sie sich wenden müssen. Ich bedanke mich herzlich bei Markus Piot-Grimm, dass er bei uns in der Sendung war.
Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich bei Ihnen sein durfte. Vielen Dank.
Ja, wir hatten Spaß im Studio und hoffen, es war für alle eine interessante und lehrreiche Stunde. Das war die Plattform auf Radio Free FM. Die könnt ihr auf der Mediathek auch noch 7 Tage nachhören. Und damit verabschiede ich mich aus dem Studio. Bis morgen.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.